DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Grünes Licht, der Lufthansa-Aufsichtsrat stimmt dem Rettungspaket zu. Vierte Runde, der Brexit-Poker zwischen London und Brüssel geht weiter und Touristen erwünscht. Italiens Hotels hoffen auf deutsche Gäste. Das sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Die nächste Hürde im Krimi um milliardenschwere Staatshilfen für die Lufthansa ist genommen. Der Aufsichtsrat der schwer angeschlagenen Fluglinie hat die Auflagen der EU für ein staatliches Rettungspaket akzeptiert. Die Lufthansa muss demnach Start- und Landerechte abgeben. Jetzt haben die Aktionäre das letzte Wort. Lars Hoffmann mit den Einzelheiten.
Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat dem Rettungspaket der Bundesregierung und auch den damit verbundenen Auflagen der EU-Kommission zugestimmt. Nikolai Baublies von der Flugbegleitergewerkschaft UFO ist erleichtert, nachdem der Aufsichtsrat vor einigen Tagen seine Zustimmung zunächst verweigert hatte.
Zunächst ist es natürlich einfach eine sehr gute Nachricht, dass dieser Poker, dass dieses Hin und Her vorbei ist und dass jetzt auch die Lufthansa-Gremien zugestimmt haben.
Nach dem Willen der EU muss die Lufthansa in Frankfurt und München insgesamt 8 Flugzeuge mit bis zu 24 Start- und Landerechten an Konkurrenten wie etwa Ryanair oder EasyJet abgeben. Im Gegenzug bekommt die größte deutsche Fluglinie ein insgesamt 9 Milliarden Euro schweres Rettungspaket vom Bund, um durch die Corona-Pandemie zu kommen. Allerdings dürfte das nicht ohne schmerzhafte Einschnitte ablaufen. Beobachter wie Professor Zacharias Sautner von der Frankfurt School of Finance and Management sind sich sicher, dass das Unternehmen jetzt sparen muss.
Es ist völlig klar, dass die Lufthansa nach der Krise eine andere Lufthansa sein wird. Weniger Flugzeuge, weniger Kunden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man Arbeitsplätze abbauen muss, um die Verbleibenden auch zu sichern.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat bereits angekündigt, durch die Corona-Pandemie werde die Lufthansa schrumpfen. Insgesamt habe der Konzern dann rund 10.000 Beschäftigte zu viel. Deshalb will er die Gewerkschaften zu einem Spitzengespräch einladen, um über, Zitat, erforderliche Maßnahmen zu sprechen. Nikolai Baublies von UFO blickt dem Tarifgipfel gespannt entgegen.
Dort wird über Restrukturierung gesprochen und die Situation ist nicht besser geworden. Mit den Themen der Mitarbeitern, also mit Arbeitsplatzsicherheit, aber eben auch Perspektiven. Das wird sehr, sehr schwierig. Wir werden uns dem stellen und wir sind sehr gespannt, was uns auf diesem Tarifpartnergipfel erwartet.
Und Mira Neumeier von Verdi hatte schon im Vorfeld kritisiert, dass das Rettungspaket des Bundes trotz Milliardenhilfen keine Vorgaben mit Blick auf die Arbeitnehmer macht.
Wir bedauern sehr, dass in dem aktuellen Paket für die Staatshilfen für die Lufthansa keine klaren Bedingungen zum Arbeitsplatzerhalt und zur Einkommenssicherung verankert sind. Und es wäre aus unserer Sicht dringend notwendig gewesen, dass, wenn staatliche Hilfen und damit auch Steuergelder in diesen Höhen zur Verfügung gestellt werden, auch klare soziale Standards mit einfließen.
Die Gespräche zwischen der Lufthansa und den Gewerkschaften UFO, Verdi sowie der Pilotengewerkschaft Cockpit dürften nicht einfach werden. Damit die so dringend benötigten Staatshilfen aber tatsächlich fließen können, müssen auch noch die Aktionäre zustimmen. Das soll am 25. Juni auf einer außerordentlichen Hauptversammlung passieren. Da müssen dann aber auch die Aktionäre die ein oder andere Kröte schlucken. Es soll etwa keine Dividenden geben. Und das Rettungspaket des Bundes sieht vor, dass die Zinsen für die Milliarden Kredite und Einlagen im Laufe der nächsten Jahre von 4% auf bis zu 9,5% steigen. Deshalb hat der Lufthansa-Aufsichtsrat auch angekündigt, das Geld so schnell wie möglich wieder zurückzahlen zu wollen. Dennoch ist sich Wirtschaftsprofessor Zacharias Sautner sicher.
Ich gehe fest davon aus, dass die Aktionäre zustimmen werden dem Rettungspaket, weil sie eigentlich keine Alternative haben. Wenn das Geld nicht kommt, wird die Lufthansa insolvent sein, dann sind die Aktien gar nichts mehr wert. Also von daher würde es auch zu einem positiven Ausgang auf der Hauptversammlung führen.
Eines ist klar. Die Zeit drängt, denn lange hält die Lufthansa ohne staatliche Hilfsgelder in der Corona-Pandemie nicht mehr durch.
Lars Hofmann berichtete aus Frankfurt. In dieser Woche startet eine neue Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und der EU über die künftigen Beziehungen. Viel Zeit haben London und Brüssel allerdings nicht mehr, um sich anzunähern. Noch im Juni muss die britische Regierung entscheiden, ob sie die Übergangsfrist, die bis Ende Dezember gilt, verlängert. Bisher schließt sie das aus und der Ton zwischen den Verhandlungspartnern wird schärfer. Dabei war man noch vor wenigen Monaten durchaus optimistisch. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Eine Szene aus einer anderen Zeit. Michel Barnier, der Brexit-Chef-Unterhändler der EU, und David Frost, der Europabeauftragte von Boris Johnson, stehen Seite an Seite in Brüssel. Vor knapp 3 Monaten saßen die beiden Unterhändler zum ersten und zum vorläufig letzten Mal in einem Konferenzraum zusammen, um über das zukünftige Verhältnis nach dem Brexit zu verhandeln, dem Verhältnis zwischen der EU und dem zukünftigen Drittstaat Großbritannien.
Our differences come as no surprise.
Ihre Meinungsverschiedenheiten kämen nicht überraschend, er sei aber trotzdem optimistisch, dass beide Seiten eine gute Einigung erzielen würden, gab sich Michel Barnier Anfang März noch optimistisch.
A good agreement for both sides.
3 Verhandlungsrunden sind seitdem vergangen, ohne dass irgendein substanzieller Fortschritt erzielt wurde. Boris Johnson betrachtet die von ihm unterzeichnete politische Zusatzerklärung zum Scheidungsvertrag mittlerweile als Makulatur. In dieser Erklärung hatte sich Großbritannien noch zu gemeinsamen Standards bekannt, um weiterhin einen zoll- und quotenfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt zu bekommen und um einen fairen Wettbewerb zu garantieren.
Il y a même un chapitre entier consacré à la description de ce level playing field.
Dazu gab es sogar ein eigenes Kapitel in der politischen Erklärung, betont Michel Barnier immer wieder, jene Erklärung, auf die sich beide Seiten geeinigt hatten, als Ergänzung zum Scheidungsvertrag und als Ausgangspunkt für das zukünftige Verhältnis.
Et dans ce texte, il est écrit par Boris Johnson et par nous.
Diese politische Erklärung wurde unterzeichnet von Boris Johnson und der EU, durch uns und durch Boris Johnson, unterstreicht Barnier.
Par nous et par Boris Johnson.
Doch Boris Johnson interessiert sein ehemaliges Bekenntnis zu gemeinsamen hohen Standards und fairen Spielregeln nicht mehr. Großbritannien habe sich von seinen ursprünglichen Zusagen entfernt und 2-3 Schritte zurückgemacht, sagte Michel Barnier vor dieser 4. Verhandlungsrunde der Sunday Times. Sollte sich die Regierung in London nicht mehr am Wortlaut der von ihr erarbeiteten und unterschriebenen politischen Erklärung orientieren, dann werde es kein Abkommen mit der EU geben, warnte Barnier.
We are ready to offer a highly ambitious Deal.
An einem ambitionierten Handelsvertrag, wie ihn die EU anbietet, ist Boris Johnson nicht interessiert. Der britische Premier fordert vielmehr für sein Land einen privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Die Briten kauften schließlich viele deutsche Autos, italienischen Prosecco und französischen Käse, betont Johnson. Außerdem sei das Vereinigte Königreich ein souveräner Staat, deshalb solle die EU gefälligst alle britischen Standards als gleichwertig anerkennen. Ganz gleich, ob es um Umwelt- und Sozialstandards geht oder um Verbraucher- und Arbeitnehmerrechte. Aus Sicht der EU-Kommission spielt die britische Seite bewusst mit dem Scheitern der Verhandlungen und versucht Brüssel, den schwarzen Peter zuzuschieben, zumal Boris Johnson kategorisch eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen ablehnt.
Es ist aber nicht nur Boris Johnson, der in Großbritannien auf Konfrontation mit Brüssel setzt. Auch sein Hardliner im Kabinett, Michael Gove, der nach wie vor mit einem No-Deal-Brexit liebäugelt, heizt die Stimmung an. Aus London, Imke Köhler.
Inhaltlich soll es diese Woche um die Kooperation bei der Strafverfolgung gehen, um Energiefragen und den Handel, aber auch wieder um die beiden großen Streitthemen, die Fischerei und das sogenannte Level Playing Field, wonach Großbritannien auch künftig EU-Regeln einhalten soll, um für einen fairen Wettbewerb zu sorgen. Kabinettsmitglied Michael Gove, der im vergangenen Jahr dafür zuständig war, Vorkehrungen für einen No-Deal-Brexit zu treffen, sagte vor einigen Tagen im Unterhaus:
The EU essentially wants us to obey the rules of their club. Even though we're no longer members.
Die EU will, dass wir ihre Regeln befolgen, obwohl wir kein Mitglied mehr sind. Und sie will den Zugang zu unseren Fischgründen behalten, den sie bisher hatte, während sie unseren Zugang zu ihren Märkten begrenzen will. Es bleibt schwierig, eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu erreichen, solange die EU so ideologisch vorgeht.
While the EU maintains such an ideological approach.
Im Grunde genommen herrscht in den Verhandlungen derzeit Stillstand. Die Schuld geben Großbritannien und die EU jeweils dem anderen. Über die vergangenen Wochen hinweg ist die Frustration auf beiden Seiten des Kanals gewachsen und der Ton zwischen London und Brüssel ist schärfer geworden. Vor diesem Hintergrund werden auch in dieser 4. Verhandlungsrunde keine substanziellen Ergebnisse erwartet. In Brüssel mehren sich die Stimmen derer, die glauben, dass die britische Regierung gar kein Abkommen mit der EU will. In London meinen manche Beobachter dagegen, dass der jetzige Stillstand einfach Teil des Pokers sein könnte. Keiner bewegt sich, der Druck wächst und im Spätsommer oder Herbst gibt es dann einen Durchbruch. Dem britischen Chefunterhändler David Frost zufolge befinden sich die Verhandlungen ohnehin erst in der Anfangsphase.
We're still at a sort of relatively early stage of the negotiation. I mean, we are still at the stage of setting out positions.
Wir sind immer noch dabei, darzulegen und zu erklären, welche Positionen wir vertreten, um Gemeinsamkeiten und Gegensätze auszuloten, sagt Frost. An einem Punkt hat sich auch trotz der Corona-Krise und der schweren Rezession, die in Großbritannien erwartet wird, nichts geändert. Die Regierung Johnson will keine Verlängerung der Übergangsphase, die nach dem Brexit am 31. Januar begonnen hat und noch bis Ende des Jahres geht. Sie könnte um bis zu 2 Jahre verlängert werden. Das müsste die britische Regierung dann noch im Juni beantragen. Aber das lehnt sie strikt ab. Und Kabinettsmitglied Michael Gove hat im Unterhaus noch einmal dargelegt, wieso. Wenn wir die Übergangsphase verlängern würden, dann würden wir weiterhin dafür Geld bezahlen, Teil der EU zu sein, müssten Gesetze anwenden, die wir nicht mitbestimmen konnten und hätten nicht die Freiheit, unsere Wirtschaft so zu riegeln, dass wir unsere wirtschaftliche Erholung sicherstellen.
Soweit Michael Gove im Beitrag von Imke Köhler aus London. Italien ist gerade dabei, seine Grenzen wieder zu öffnen. Die Sommersaison steht vor der Tür und die Tourismusbranche hofft nach Monaten des Lockdowns auf bessere Zeiten und auf möglichst viele zahlungskräftige deutsche Touristen. Jürg Seiselberg hat sich die Saisonvorbereitungen in einem Badeort in der Toskana angeschaut.
Noch ist der feine Sandstrand in Castiglione della Pescaia weitgehend leer. Dieses schöne Stück Toskana-Küste ist bei deutschen Urlaubern beliebt. Damit die Gäste im Strandresort Riva del Sole bald wieder auf den Sonnenliegen entspannen können, packt Bademeister Alessio mit an und rechnet. Wir bereiten uns darauf vor, den Strand herzurichten. 10 Quadratmeter sind jetzt vorgeschrieben, um jeden Sonnenschirm und die dazugehörigen Liegen. Wir machen zur Sicherheit etwas mehr. 5 Meter Abstand zum Nachbarn davor, 3 Meter zum Nachbarn daneben. In der Breite messen wir mit diesem Maßbalken, dann haben wir immer sicher die Distanz von 3 Metern. Urlaub in Italien in Corona-Zeiten. Distanziamento, Abstand halten, ist ein Leitmotiv. Auch in der benachbarten Pizzeria des Strandressorts.
Distanziamento dei tavoli.
Abstand zwischen den Tischen, Desinfektionsgel für die Gäste, das Personal mit Atemschutzmasken und Handschuhen. Alles wird umgesetzt, was von uns gesetzlich verlangt wird in Bezug auf die Gastronomie.
Per quanto riguarda la ristorazione.
Sagt Jonathan Hedwi, Manager der Apartment- und Hotelanlage. Reservierungen für die Abendessen sind in diesem Jahr Pflicht. Um trotz der Abstandsregeln möglichst viele Plätze zu erhalten, werden Tische nach draußen gestellt. Hedwi deutet auf die riesige Terrasse des danebenliegenden Restaurants. Je weniger Menschen in geschlossenen Räumen sind, desto besser. Auch das ist eine der Maßgaben der Regierung in Corona-Zeiten. Die Glasfassade können wir komplett öffnen, der Großteil der Plätze wird draußen sein. Die Anti-Corona-Regeln bescheren im besten Fall Essen unter Sternenhimmel. Bei Regen gibt es Essensschichten zu unterschiedlichen Uhrzeiten drin. Aufgrund der Vorgaben der italienischen Regierung sind auch Zeitslots und Reservierungen im ressorteigenen Schwimmbad vorgesehen. Der kleine Wellnessbereich der Anlage, erläutert der hierfür verantwortliche Stefano, habe sich ebenfalls verändert. Wir haben diesen Plexiglasschutz am Empfangstresen aufgebaut. Die Schilder hier weisen darauf hin, dass bargeldlose Zahlung erwünscht ist, dass man telefonisch reservieren soll und dass man kein Fieber haben darf. Dafür haben wir auch einen Thermoscanner, um gegebenenfalls die Temperatur zu überprüfen. Am Eingang des Riva del Sole werden die Mitarbeiter bei ankommenden Gästen ebenfalls Fieber messen. Die Mundschutzregeln sind von Region zu Region in Italien unterschiedlich. Hier in der Toskana muss eine Mascherina in Innenräumen getragen werden. Wer am Strand liegt, braucht keinen Atemschutz. Wer zur Strandbar geht, dagegen schon. Jonathan Hedwi hofft auf das Verständnis der Gäste. Hier in Italien kommen wir aus einem sehr langen Lockdown, wo wir lange nicht mehr aus dem Haus durften. Wir sind gewohnt, beispielsweise in Supermärkten immer Mundschutz und Handschuhe zu tragen. Wir werden auf die geltenden Gesundheitsvorschriften achten, im Interesse unserer Gäste und des Personals. Und ich bin sicher, dass es auch in diesem Jahr ein hervorragendes Miteinander geben wird, wie immer. Die ausländischen Gäste, glaubt Hedwi, hätten die besondere Situation Italiens in den vergangenen Monaten verfolgt. Speziell die deutsche Kundschaft, sagt der Strandressortmanager, sei zum Glück treu. Wir hatten zu Pfingsten eigentlich eine sehr starke Belegung mit Deutschen. Viele haben wegen unserer Schließung in der Covid-Situation auf Herbst umgebucht. Jetzt haben wir im September, Oktober eine sehr starke deutsche Präsenz. Kurz vor der Öffnung der Grenzen, mit der auch viele Hotels in Italien wieder aufmachen, entwickeln sich die Corona-Infektionsdaten im Land erfreulich. In der Region Toskana beispielsweise gab es innerhalb von 24 Stunden zuletzt ganze 3 Neuinfektionen.
Und mit dieser Reportage aus der Toskana von Jörg Seiselberg geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jonas Josten in der Technik und Thomas Kohlmann im Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.